Detektor FM destilliert die spannendsten, skurrilsten und witzigsten Interviews von Detektor FM.
Hallo und guten Tag, wir grüßen und das sind heute
Christian Bollert
und Gregor Schenk. Schönen guten Tag. Schön, dass du auch mal im Studio bist. Freut mich sehr.
Ja, danke für die Einladung.
In den letzten Wochen haben wir ja schon viele Leute aus unserem Team vorgestellt. Aber, und das muss ich wirklich sagen, wenn wir so Führung machen durch unser Büro, dann sind die Leute bei dir im Büro immer am interessiertesten, wenn es diese Steigerungsform überhaupt gibt.
Weil ich einfach so viele bunte Poster in meinem Büro hängen habe.
Glaubst du, dass sie daran?
Ja, sieht schön aus, finde ich. Sollte jeder mal vorbeikommen.
Aber du glaubst nicht, dass es vielleicht auch damit was zu tun hat, was du so machst?
Ja,
hier?
Vielleicht.
Machst du eigentlich?
Ich höre den ganzen Tag Musik, sagen immer alle Leute. Ja. Stimmt auch ein bisschen.
Traumjob höre ich immer, wenn sie bei dir reinkommen. Ich weiß nicht, beim Rausgehen ist es immer noch so?
Ja, doch. Genau, also ich bin der Typ, der für die Musik verantwortlich ist bei Detektor FM. Mach alles, was mit Musik und Klang zu tun hat.
Also Musik raussuchen, Bands einladen und alles, was so dazugehört.
Genau, die Playlist bestücken, Bands einladen zu Sessions, Bands interviewen. Manchmal beschäftige ich mich auch mit Klassik im Seitenwechsel.
Kommt nächste Woche, glaube ich, eine neue Folge, kann das sein?
Ja, das ist richtig.
Ist zumindest so angedacht.
Ja. Genau. Mhm. Einmal im Monat gibt es eine neue Folge und ich frage mich ein bisschen immer da, was die Leute in der klassischen Welt eigentlich so umtreibt, von der ich nicht so viel Ahnung habe eigentlich und weil meine Expertise dann doch im Bereich der Popkultur liegt. Das ist das, was ich bei Detektor FM mache und genau, alles, was mit Klang zu tun hat, wenn irgendwelche Verpackungen zum Beispiel zu hören sind, die sind meistens auch von mir.
Und du hast einen neuen Mitbewohner, der war neulich schon hier, Lars hat gesagt, er fühlt sich so ein bisschen, was hat er gesagt, wie der 12-jährige Stiefbruder, der auf einmal im selben Zimmer mit dem 18-jährigen Coolen sitzen muss. Ist das so für dich?
Ja, es ist. Lars macht sich ganz gut. Also, ich muss ihm noch ein bisschen Manieren beibringen, aber.
Aber an sich, er gehört zur Familie. Er ist schon Teil der Familie. Diese Woche war Black Rebel Motorcycle Club da. Da gab es viele positive Reaktionen. Ich habe eine private Nachricht bekommen, wo jemand aus München mir geschrieben hat, oh, ich wäre persönlich vorbeigekommen, wenn ich das gewusst hätte.
Ja, ja. Black Rebel Motorcycle Club, ja, eine Band, die es schon wahnsinnig lange gibt. 20 Jahre, glaube ich, feiern die gerade Jubiläum. 20 Jahre Black Rebel Motorcycle Club. Ist für mich so eine Band, wo ich immer so an Viva 2 denken muss. Ich glaube, da habe ich die so kennengelernt damals, als es noch das gute alte Viva 2 gab mit, ich glaube, Rock 2 hieß die Sendung oder so mit Markus Kafka.
So,
immer
ja.
Dienstagabends, weiß ich noch, Dienstagabend kamen immer die Top 10 Rockcharts mit Markus Kafka und da war Black Rebel Motorcycle Club immer so mit dabei und zack, 20 Jahre später waren sie bei uns im Studio. Der mittlerweile ergraute Sänger Peter Hayes war da und hat mit uns ein bisschen über Rockmusik gesprochen. Das große Thema ist ja gerade so ein bisschen, dass also zumindest das, was alle Musikmagazine gerade voneinander abschreiben, ist so, Rock ist tot. Ja? Die Gitarre ist tot, Rockmusik geht unter und Black Rebel Motorcycle Clubs halten noch so ein bisschen die Fahne hoch und machen das seit 20 Jahren und Peter Hayes hat mit uns so ein bisschen über diese Diskussion um Rockmusik gesprochen, hat gesagt, für ihn hat sich Rockmusik oder Rock'n'Roll natürlich auch verändert, aber es ging für ihn immer nie darum, dass es einfach nur eine Gitarrenmusik ist und sich alles um die Gitarre dreht, sondern es ist eher eine Lebenseinstellung. Für ihn war auch Johnny Cash Rock'n'Roll, für ihn war oder ist auch Edith Piaf Rockmusik in einer gewissen Art und Weise, weil es um eine Lebenseinstellung, einen Stil geht. Das hat er uns erzählt.
Definitely things have changed, you know, the world moves on. The way I look at what rock and roll means, to me, that's still out there and it takes on different forms and, you know, maybe just a guitar band. It's never about guitars to me. It was about a way of living, you know. Like Johnny Cash was kind of rock and roll. Edith Piaf, Hank Williams, you know, it'd be country, but it's kind of, you know, it's the spirit and the story that's behind the music and how they're choosing to live, how one chooses to live their life within the changing world.
Ich persönlich glaube ja sehr, sehr stark an das Rock-Revival, weil ich glaube auch so ein bisschen Rock ist so ein bisschen weg, aber ich denke, irgendwann kommt es wieder, oder? Ich meine, was kommt jetzt gerade wieder? Buffalo Shoes, also jetzt in der Mode. Also
ja, mal schauen.
Also du bist skeptisch.
Es wurde ja schon oft auch weiß ich nicht, das Grunge-Revival wurde auch schon ausgerufen und ist glaube ich, noch nicht so richtig passiert. Aber warten wir mal noch 10 Jahre ab. Vielleicht kommt es noch.
Anderes großes Musikthema und große Aufregung auch in unserer Redaktion. Beyoncé und Jay-Z haben ein neues Video draußen.
Ja, großes Thema und auch ein großes Video tatsächlich. Ich finde es musikalisch, ist es so ein bisschen
schwierig.
Ja, Beyoncé und Jay-Z singen halt wieder darüber, dass sie super reich sind und dass sie es geschafft haben, ja, und dass sie super dankbar sind, dass sie es geschafft haben. Und das wissen wir ja jetzt. Manchmal denke ich so, ja, thematisch erzählt uns noch mal was Neues, was uns ein bisschen zum Denken anregt oder so. Das Video dagegen, das finde ich schon, hat eine super Bildsprache, denn die beiden posen da im Louvre vor der Mona Lisa. Das ist auch so, glaube ich, so das Still, also das Vorschaubild bei YouTube. Ein sehr starkes Bild und ja, allein, dass da halt eine Gruppe schwarzer Tänzer in dieser mit weißer Geschichte aufgeladenen Umgebung da im Louvre tanzt, das hat schon eine super Bildsprache.
Ich musste mal kurz meinen Pullover ausziehen, weil es so wahnsinnig warm ist mittlerweile im Studio, obwohl es draußen wahnsinnig kalt ist. Deswegen habe ich heute einen Pullover an, was auch ungewöhnlich ist für Juni, aber den musste ich gerade mal ausziehen. Er ist unser Musikvideo der Woche auch geworden, dieses Video. Ich finde ja auch durchaus zu Recht. Kann man sich
Shit
auch nochmal anhören. Genau, Ape Shit. Maurice Geider hat es eingeschätzt und bewertet. Auch das immer eine Empfehlung wert, finde ich, das Musikvideo der Woche zu hören, hier bei Detektor FM. Nächste Woche habe ich gesehen, im Kalender habe ich schon ein bisschen gespickt, komm Granada vorbei. Das ist für mich ja auch ein kleiner Höhepunkt.
Ja.
Freust du dich?
Das geht sich aus,
würde ich als
Österreicher sagen. Granada aus Graz. Ja, die bringen, ich glaube, heute sogar ihr neues Album raus, Geh bitte. Und kommen mit Gitarre und, ich habe mir sagen lassen, mit, wie sagt man, jetzt komme ich nicht auf den Namen dieses Instruments.
Akkordeon?
Mit Gitarre und Akkordeon kommen sie vorbei und spielen einen Song bei uns im Studio nächste Woche. Das geht sich aus.
Das geht sich aus. Und du hast vorhin Viva 2 schon angesprochen. Viva 1 quasi ist bald Geschichte. Ende des Jahres soll es vorbei sein. Wir haben diese Woche mit Mola Adebisi darüber gesprochen. Wie hast du so Viva damals wahrgenommen? Für dich war eher so Viva 2 das Ding.
Genau, ich war eher so.
Oder war Viva schon die Einstiegsdroge?
Viva 2, Gucker, ich glaube, an Viva 1 habe ich nicht so richtig Erinnerung. Das war, glaube ich, so immer zu Hause bei meinen Eltern, so beim Durchsetzen habe ich immer weitergeschaltet. Das fand ich irgendwie doof, was da so.
Auch bei Interaktiv und Stefan Raab und so?
Ja, das war mir zu sehr Bravo-TV-mäßig.
War sehr bunt schon, so. Muss man sagen, damals.
Ja. Genau, aber vielleicht bin ich auch noch ein bisschen zu jung für die Anfänge so mit Mola und wer war da noch mit dabei?
Stefan Raab auf jeden Fall.
Ja, das war, glaube ich, noch so ein bisschen vor meiner, habe ich wahrscheinlich noch Comics geguckt oder so. Trickfilme, Trickserien.
Genau. Animierte Trickfilme. Aber ich fand ganz interessant, Mola Adebisi hat bei uns im Interview gesagt diese Woche, dass Viva so ein bisschen, so übersetze ich das jetzt mal, das Wetten, das für junge Zuschauer war.
Das Erfolgsgeheimnis war bestimmt, dass das, was heute Facebook und Social Media ist, dass das damals Viva war. Und es war sehr konzentriert. Also man musste um 15 Uhr interaktiv einschalten und dann konnte man am nächsten Tag in der Schule mitreden oder in der Uni. Und es war ja auch querbeet. Wir hatten ja nicht nur Plastik, Eurodance, was wir heute feiern mit Mr. President und Snap und wie sie alle geheißen haben. Wir hatten natürlich auch Gäste wie Phil Collins und Janet Jackson, Madonna und alles bei uns sogar. Das heißt, es war für jeden etwas dabei. Und ich glaube, das hat den Erfolg von Viva ausgemacht.
Und das stimmt schon, ne? Das war irgendwie eine krasse Mischung. Also ich glaube, da waren auch so, weiß ich nicht, zumindest auch mal Fettes Brot oder so eben. Und nächste Woche war Phil Collins und dann kam irgendwie Snap oder so. Also da saßen irgendwie alle auf dieser komischen
Couch. Und es war auch so ein bisschen anarchomäßig, ne? Ich glaube, das muss man denen auch hoch anrechnen, dass die so ein bisschen Sachen ausprobiert haben, die damals im Fernsehen keiner gemacht hat.
Absolut, absolut. Alexandra Bechtel, glaube ich, gab es noch. Fiel mir jetzt gerade mal so ein als Moderatorin. Aber viele Namen hat man auch.
Hat nicht Sarah Kuttner auch irgendwie da mitgemacht?
Das weiß ich gar nicht so genau.
Hat zumindest so ein witziges Bild bei Twitter gepostet von früher.
Dass sie da auch mal im Team war oder so gesehen, als Redakteurin. Ja, das kann schon sein. Also bei MTV ist sie, glaube ich, dann so durchgestartet, aber vielleicht war sie da schon hinter den Kulissen oder so. Das auf jeden Fall, Ende des Jahres ist Schluss mit Musikfernsehen. Also die 90er gehen weg. Ne?
Gehen den Bach runter.
Intro. Was war noch? Ich hab's vergessen. Neon? Naja gut, die ist nicht mehr ganz 90er, aber also es ist so ein bisschen, finde die 90er verabschieden sich gerade so ein bisschen.
Ja, und die alten Medien halt so ein bisschen, ne? Musikfernsehen, Musikpresse, Naja.
Siehst du das mit einem weinenden Auge? Schon so ein bisschen.
Musikfernsehen weine ich nicht hinterher, weil Musikfernsehen gibt es ja immer noch im Netz. So. Und was natürlich so ein bisschen fehlt, sind so kuratierte, gut ausgesuchte Shows wie, weiß ich nicht, Fast Forward mit Charlotte Wolf oder so. Oder auch unterhaltendes, gutes, gut gemachtes Musikfernsehen. Da muss man schon sehr irgendwie suchen.
Musikpresse?
Zeitungen in der Bahn zu lesen ist natürlich auch immer manchmal ganz, ganz schön, sowas in der Hand zu halten, als jetzt irgendwie auf dem Smartphone da irgendwelche Newsfeeds durchzuscrollen. Aber ich finde es auch schön, irgendwie dann einen Podcast zu hören oder so. Also ich denke, es ist so ein Fluss und das Mediennutzungsverhalten verändert sich nun mal. Und ich finde es eigentlich ganz spannend, was da so passiert. Ja. Ist natürlich aber trotzdem irgendwie die Intro als so Instanz in der Musikpresse, dass die jetzt nicht mehr da ist, das ist schon so ein bisschen seltsam.
Jetzt haben wir natürlich sehr viel über Musik geredet. Das liegt in der Natur der Sache, wenn man den Musikmann einlädt. Aber es gibt in dieser Woche natürlich noch ganz viele andere Themen, über die wir gesprochen haben. Und wenn man ganz ehrlich ist, vor allen Dingen ein ganz, ganz großes Thema.
Detektor FM. Zurück zum Thema.
Und ich habe schon gesagt, es ist eigentlich ein großes Thema in dieser Woche, das große Thema. Und da kommt man auch nicht so richtig dran vorbei. Es ist weiterhin Migration und der Umgang mit Geflüchteten. Anfang der Woche ist ja diese Frist von Seehofer an Merkel abgelaufen, jetzt doch mal was zu machen aus seiner Perspektive. Angela Merkel wiederum versucht, ihre Position zu verteidigen, hat dann aber eilig auch mit dem Kommissionspräsidenten, also mit Jean-Claude Juncker, so einen Sondergipfel, der jetzt an diesem Wochenende stattfindet, einberufen. Also da passiert irgendwie wahnsinnig viel. Und ob da jetzt wirklich am Wochenende eine Lösung zustande kommt, das darf zumindest Stand heute doch bezweifelt werden. Denn da gibt es so viel Streit in Europa. Die osteuropäischen Länder, zum Beispiel hier Orban, die ganzen Länder um Ungarn, also die sogenannten Visegrad-Staaten, die wollen erst gar nicht dazukommen, die wollen gar nicht erst anreisen. Der italienische Ministerpräsident wollte erst nicht kommen, jetzt will er dann doch kommen, weil so ein Positionspapier zurückgezogen ist. Das scheint doch wirklich irgendwie, wie sagt man so schön, eine Herkulesaufgabe zu sein, da jetzt am Wochenende dieses Riesenthema abzuräumen und tatsächlich irgendwie Kompromisse zu bekommen. Ich persönlich finde es doch ziemlich erstaunlich, wie es Seehofer gelingt, die Kanzlerin da so vor sich herzutreiben und wie sehr Angela Merkel jetzt ganz offensichtlich tatsächlich unter Druck steht. Und wir haben diese Woche mit einem der profiliertesten Kenner der Bundespolitik und vor allen Dingen auch der CSU gesprochen, mit Heribert Prantl von der Süddeutschen Zeitung. Und wir haben mit ihm das mal versucht, so ein bisschen zu analysieren. Und was bei mir hängen geblieben ist aus diesem Gespräch ist, dass er so wahnsinnig verwundert ist über die ganz konkreten Ziele Seehofers.
Was will der Seehofer eigentlich? Wer weist zurück? Auf welcher Basis weist er zurück? Das kann ja nicht einfach per Gesichtskontrolle zurückgewiesen werden. Zurückweisung ist im Rechtsstaat Bundesrepublik immer noch ein rechtliches Verfahren. Es muss jemand feststellen, welche Voraussetzungen bei einem bestimmten Flüchtling vorliegen. Das heißt, man müsste die gesamte Asyllogistik an die Grenze verlegen, man müsste Schnellprüfungen veranstalten. Ich weiß nicht, ob das wirkliche Vorhaben von Seehofer ist. Dazu würde auch gehören, dass die Grenzen komplett geschlossen werden. Ansonsten kann ich ja nicht kontrollieren. Das Ganze ist mit großem Spektakel angekündigt. Das kennen Sie, die 63 Punkte des Masterplans. Ich kenne sie nicht, kein Mensch kennt sie.
Das sagt also Heribert Prantl von der Süddeutschen Zeitung. Das Gespräch kann man natürlich auch nochmal im Politikfeed von Detektor FM nachhören. Und währenddessen, und das muss man so sagen, geht das Drama auf dem Mittelmeer ja wirklich jeden Tag weiter. Die UNO zum Beispiel hat gerade heute nochmal dazu aufgefordert, mehr und besser zu retten auf dem Mittelmeer. Italien hat ja schon wieder ein Schiff die Einfahrt verweigert in den Hafen. Und dann gibt es aber auch auf der anderen Seite Stimmen, die zum Beispiel meinen, naja, warum müssen die denn immer nach Italien fahren? Können die nicht beispielsweise auch mal nach Tunesien fahren und in Tunis anlegen? Aber ganz so einfach, das habe ich auch diese Woche gelernt, ist das gar nicht. Das hat uns Ruben Neugebauer erklärt von der Organisation Sea-Watch, die ja selbst immer Menschen auf dem Mittelmeer retten. Denn da gibt es so ein paar rechtliche Fragen, die eigentlich ziemlich klar sind.
Da gibt es ganz klare Urteile zu vom Europäischen Menschenrechtsgerichtshof. Deswegen ist es ja auch so, zum Beispiel, was ja viele immer nicht wissen, ist ja, dass die Bundeswehr oder auch Frontex, wenn die Menschen in Seenot retten, dann laden die ja auch nicht in Tunesien ab. Und das liegt eben daran, dass das rechtlich gar nicht möglich ist. Es ist so, dass eben neben dem Seerecht auch die Europäische Menschenrechtskonvention und die Genfer Flüchtlingskonvention gelten. Damit fällt Tunesien eben auf.
Ruben Neugebauer war das von der Organisation Sea-Watch. Und eines muss man auch festhalten, das Flüchtlingsthema bestimmt ja nicht erst seit dieser Woche die öffentliche Debatte. Auch schon vor der Bundestagswahl gab es ja da viel Kritik, dass immer wieder über dieses Thema diskutiert worden ist. Mehreren tausend Menschen in Deutschland reicht das jetzt offenbar. Sie stören sich an dieser Debatte und vor allem an dem Rassismus, der dann häufig ja auch irgendwie mitschwingt. Und deshalb haben die sich unter dem Namen Solidarität statt Heimat zusammengeschlossen. Sabine Hess ist zum Beispiel eine der Mitbegründerinnen dieser Initiative. Und wir haben sie diese Woche mal angerufen und gefragt, warum sie das macht.
Weil uns einfach sozusagen in der Tat der Kragen geplatzt ist, dass wir nicht mehr länger zusehen wollten, wie von verschiedenen Politikern, von rechts bis nach weit links, eine Politik gemacht wird des Ausschlusses, eine Politik gemacht wird, die versucht, wieder sozusagen Mehrheiten hinter sich zu sammeln, indem sie eben Rassismus, Migration problematisiert und die rassistische Karte zieht. Von daher war das für uns eigentlich ein logischer Schritt aus unseren verschiedenen Praktiken und Beschäftigungen, die wir alle in unterschiedlichen Bereichen machen.
Sabine Hess wirft uns übrigens auch als Medienmacherinnen und Medienmacher vor, zu sehr auf dieses Thema aufzuspringen und eben damit auch zur Hetze gegen Geflüchtete beizutragen. Und da können wir auch ganz ehrlich sein hier als Detektor FM, das ist natürlich auch eine Frage, die wir uns immer mal wieder stellen in den Redaktionskonferenzen, wenn wir über Themen diskutieren. Wann wird so eine Diskussion wirklich relevant? Also wo springt man nur über das Stöckchen eines Populisten oder wo ist es wirklich ein Thema, was eben viele Menschen interessiert und wo man auch wiederum als Medium dann logischerweise auch drüber berichten muss? Das sind auch für uns hier in der Redaktion nicht immer einfache Entscheidungen und da diskutieren wir manchmal auch sehr, sehr intensiv darüber. Auch zum Beispiel in dieser Woche gab es wieder so einen Fall, dieser sehr öffentlichkeitswirksame Auftritt der USA oder besser Austritt, muss man ja sagen, aus dem UN-Menschenrechtsrat. Das ist auf jeden Fall so ein Thema gewesen, wo wir auch sehr intensiv diskutiert haben hier in der Redaktion. Sollen wir drüber berichten? Sollen wir nicht drüber berichten? Und in dem Fall ist uns schon aufgefallen, dass wir selbst bis dato kaum wussten, was dieser Menschenrechtsrat überhaupt macht. Also haben wir einfach mal den ehemaligen Chef des Menschenrechtsrats angerufen und mit ihm über die Rolle dieses Gremiums gesprochen, über das in dieser Woche halt sehr, sehr viele Menschen gesprochen haben. Und wo ja auch, als die USA noch drin waren, keine 50 Staaten überhaupt versammelt waren und ganz viele von denen auf keinen Fall demokratisch und menschenrechtsorientiert sind, sondern auch viele problematische Staaten da drin sind. Das ist ja auch in dieser Woche so ein großer Vorwurf dann gewesen an den Menschenrechtsrat, dass es eigentlich merkwürdig ist, wenn da Leute drin sitzen, die selbst die Menschenrechte nicht oder sagen wir mal nur kaum irgendwie achten oder versuchen in ihren eigenen Ländern umzusetzen. Aber Joachim Rücker, und das ist der ehemalige Chef oder Präsident des Menschenrechtsrates, der meint, dass gerade das doch auch eine Stärke dieses Gremiums sei. Also diese sehr unterschiedlichen Staaten, die da drin sind.
Stellen Sie sich mal das Gegenteil vor. Der Menschenrechtsrat wäre eine Versammlung von absolut Gleichen, die sich gegenseitig auf die Schulter klopfen und sagen, na, wir haben ja keine schwarze Weste. Erstmal glaube ich nicht, dass man 47 Staaten finden würde, wo das der Fall ist. Mhm. Zweitens würde das Prinzip der Universalität der Menschenrechte geschwächt. Mit der Kandidatur alleine geben ja die Länder schon zu, dass sie ein Interesse haben, öffentlich, politisch über Menschenrechte zu diskutieren. Das ist grundsätzlich ein Positivum. Natürlich muss man doch klare Anforderungen stellen an die Mitgliedstaaten und natürlich geschieht es nicht ausreichend. Aber es ist nicht per se schlecht, sondern es ist sogar gut, dass die Staaten sagen, wir interessieren uns für Menschenrechte und wir wollen da rein. Denn als Mitglieder werden sie ganz anders damit konfrontiert, als wenn sie sagen, wir stehen sowieso an der Seitenlinie und Menschenrechte sind uns eigentlich nicht so wichtig.
Mit der gesamten Debatte über Geflüchtete und Migration und überhaupt auch mit Einwanderung hat sich noch jemand bei uns im Programm auseinandergesetzt, der eben kein Aktivist ist, kein Politiker und auch kein Journalist. Ich finde aber, dass der Poetry Slammer Quichotte hier wirklich ja, sehr interessante Aspekte in die Diskussion einbringt. Hören wir mal einen Ausschnitt aus seinem Text, den er für unseren Podcast Radiopoeten eingesprochen hat.
Die Geige kommt aus Syrien, das Cello aus dem Tschad. Und beide sind schon leicht verstimmt, wenn eine Saite schnarrt. Ihrer Herkunft längst beraubt, erklingt ihr Klagelied, wenn über sie der Bogen sanft aus Pferdehaaren zieht. Links vom virtuosen Spiel der Geige steht der Bass. Erhaben ist das Instrument, geboren in Caracas. Bauchig nimmt der Korpus Raum und gleitet in den Hals. Im Tonbankett ist er das Fett. Die Geige ist das Salz.
Und dieser Text heißt übrigens Das Orchester, und die Radiopoeten, die gehören zu unseren beliebtesten Podcasts, das kann man so sagen. Vor allen Dingen bei Spotify wird die Serie sehr, sehr gern gehört. Gibt es natürlich auch unter dem Schlagwort Radiopoeten auf allen anderen Plattformen, wo es Podcasts gibt. Neben diesem Überthema der Woche haben wir aber auch noch, wie ich finde, sehr viele andere spannende Themen behandelt. Wer sich zum Beispiel mal durch unsere Podcast-Liste scrollt oder auf unserer Webseite ist, der findet zum Beispiel Stücke zu noch mehr ADHS-Medikamenten, also die werden noch häufiger verschrieben, zur historischen Verteilung von Wohlstand und was das bis heute mit uns macht, vor allen Dingen auch beispielsweise beim Thema Bildung. Es geht auch um die EU-Urheberrechtsreform, das hat ja auch für viel Diskussion und Aufsehen gesorgt, durch Upload-Filter und auch das Leistungsschutzrecht, da kann man sich auch nochmal mit beschäftigen, gibt es auf unserer Webseite zum Nachhören. Oder auch die neue Folge unseres Konflikt-Podcasts Auf die 12, wo sich Christian Eichler und der Mediator Sascha Weigel dieses Mal mit uns, also den Kunden, beschäftigen. Und das war's dann auch für diese Ausgabe. Wenn mich nicht alles täuscht, gibt's auch kommende Woche wieder eine neue Woche und dann wird's auch eine neue Folge dieses Podcasts geben. Meldet euch doch auch gern mit Ideen oder Anregungen bei uns per Twitter, in der Facebook-Gruppe detektorfm-club oder per E-Mail an kontakt@detektorfm. Jetzt habe ich hier mit meinem Papier ein bisschen geraschelt. Diesen Podcast könnt ihr natürlich auch mit jeder Podcast-App abonnieren und natürlich geht das auch auf den großen Plattformen wie Apple Podcasts, Deezer oder Spotify und seit dieser Woche auch bei Google Podcasts, denn Google hat ja nun seit dieser Woche eine eigene Podcast-App für Android-Telefone rausgebracht. Ich hatte ja in der letzten Episode auch schon beim Bericht von dieser Podcast-Konferenz in Kopenhagen erzählt, dass da jetzt viele drauf warten. Jetzt ist es soweit, es gibt sie. Sie heißt offiziell Google Podcasts, kann man finden im Google Play Store und dann kann man ganz einfach auch unsere Podcasts hören. Die entsprechenden Links zu den direkten Folgen, die findet ihr auch auf unserer Seite detektor.fm/podcasts. So viel zu den organisatorischen Hinweisen. Was man natürlich auch ganz einfach machen kann in dieser App ist einfach suchen, zum Beispiel nach Radiopoeten, was wir gerade gehört haben, oder dem Gaming-Podcast Rush oder dem WM-Podcast Russisch Brot. Gibt's noch was ich vergessen habe, Gregor?
Och, nö, eigentlich.
Eigentlich sind wir durch, würde ich sagen. Ne? Schlechtes Wetter ist am Wochenende, um mal so in den Smalltalk-Bereich einzutauchen.
Ja, ja, leider.
Ja. Verhagelt das dir deine Wochenendpläne?
So ein bisschen, aber es musste ja irgendwann kommen. Man kann ja nicht irgendwie, also wir wurden ja verwöhnt die letzten
Wochen. Das stimmt, die letzten Wochen war es wirklich außergewöhnlich gut. Vor allen Dingen im Norden und Osten Deutschlands, muss man sagen. Im Süden und Westen war es teilweise ja schon auch ein bisschen verregnet und so. Aber
mir ist übrigens noch was eingefallen, wo du gerade diese ganzen schönen Sachen alle aufgezählt hast. Wir haben zum Beispiel auch einen YouTube-Kanal, da kann man sich unsere Sessions angucken.
Stimmt.
Das empfehle ich. Ist mittlerweile eine schöne, große Bibliothek an kleinen Live-Performances in unserem Studio. Und wo wir gerade über Musikfernsehen in dieser Folge jetzt gesprochen haben. Da gibt es Musikfernsehen auf unserem YouTube-Kanal.
Gibt es da Videos, die du besonders empfehlen würdest? Ist immer eine harte Frage, ich weiß.
Das ist wirklich eine harte Frage. Ich müsste da jetzt so ein bisschen durch die Liste vor Augen haben, um dann so ein paar Sachen rauszupicken. Ich habe neulich gesehen, dass unser Video mit den meisten Klicks fast Richtung Millionengrenze geht, fast die 1-Million-Marke knackt.
Ah, hier und Tina Diko?
Tina Diko mit Hergi Jonsson, die sich da anschmachten.
Es ist aber wirklich so ein ganz besonderer Moment.
Da knistert's.
Ja, das stimmt. Das
Sie haben ja mittlerweile auch Kinder zusammen. Also da, ich glaube, die Geschichte fing da an bei uns im Studio. Danach haben sie geheiratet und 3 Kinder gekriegt.
So kann es passieren, wenn man im Detektor im Studio ist. Ja. Kleine Warnung für alle Gäste, die in Zukunft vorbeikommen. Na dann sage ich an dieser Stelle, wir sind raus für diese Woche. Wir können uns gerne nächste Woche wieder hören. Danke, Gregor.
Danke.
Detektor FM kann man übrigens auch live hören. Wir senden rund um die Uhr den Wort- und den Musikstream. Im Wortstream mischen wir journalistische Inhalte, wie das eben gehörte, mit moderner Popmusik. Und der Musikstream ist der perfekte Tagesbegleiter mit frischer Musik.